größer, teurer, länger, sandiger, atomar verstrahlter als der Vorgänger ist Dune Part 2, der erste große Blockbuster dieses Kinojahres 2024. Der läuft gerade in den Kinos und wir hier beim Wollmilchcast lassen es uns natürlich nicht nehmen, über diesen neuen Film von in Anführungszeichen Regiegott, den Lisan Al-Gaib der Filmbro-Nation Denis Villeneuve zu sprechen. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin hier wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias.
Hallo Jenny.
Hast du schon das Wasser des Lebens getrunken? Bist du bereit für diesen Podcast?
Ich habe heute früh auf alle Fälle schon ein Glas Wasser getrunken. Ich weiß nicht, welches es war. Bisher bin ich am Leben.
Okay, wie viele Würmer mussten dafür sterben?
Ja, das weiß man nicht, was in Berliner Leitung rumkreucht und fleucht.
Ihr sollt darauf gefasst sein, dass wir diesen Film spoilern werden. Und wenn ihr das seid, dann wünsche ich viel Spaß mit unserer Episode über Dune Part 2. Diesen Film Dune Part 2 zu nennen, das klingt doch schon mal ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Ich muss da immer denken an The History of the World Part 1 von Mel Brooks oder Hot Shots Part 2, die großen Filme der 80er und 90er Jahre. Matthias, warum Dune Part 2 und warum nicht Dune 2 oder Dune Legacy oder wie auch immer
oder
man
Dune
Filme...
Dune the Seedbearer.
Wie auch immer man Filme heutzutage nennt. Was sagt Dune Part 2 für dich aus?
Also für mich ist Part 2 eigentlich immer der Pate, Teil 2. Also ich kann das komplett nachvollziehen, dass du sagst, da geht so ein bisschen Größenwahn. Ein Herr und bei The Batman ist ja momentan auch der Titel für den zweiten Teil Part 2. Also damit lädt man sich immer irgendwas auf, glaube ich, was man eigentlich gar nicht machen will, weil sofort so eine mega Erwartungshaltung geschürt wird. Ich find's aber auch irgendwie manchmal ein bisschen süß zu sehen, wenn so ein großes Studio weiß, okay, wir haben gerade so einen richtig besonderen Film geschaffen. Und das ist ja sowohl bei Dune als auch bei The Batman irgendwie der Fall, witzigerweise beide aus dem Warner Umfeld, wo du halt merkst, okay, prinzipiell ist das Erste, was wir so als Aushängeblockbuster haben, als besonderes Kino-Event, was wir jetzt noch ein bisschen schärfen wollen. Und ich glaube, dann ist dieses Partout dranhängen, das gibt dir ein sehr, sehr episches Gefühl. Ich bin vor allem gespannt, ob sie das weitermachen, ob der nächste Teil Dune Part 3 heißt oder Dune Doppelpunkt Messiah oder irgendwie so. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Dune-Reihe endlich chaotisch betitelt wird wie Fast and Furious oder so, aber zumindest ist es schön, dass wir hier ein Part 2 haben, der wirklich erschienen ist, weil eigentlich ist er momentan eher so mein Hauptmodus, wenn ich Wicked Part 1 und Wicked Part 2 und Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 und Dead Reckoning Part 2 sehe, dass ich eher Angst habe, wir werden diese zweiten Teile niemals bekommen. Ich gönne Dune Part 2 sein Part 2, aber es ist halt auch nicht so ein cooler Titel wie The Way of Water, The Way of Sand, I don't know.
Ja, ich glaube, das wird nicht der einzige James Cameron-Vergleich sein, den wir in diesem Podcast hier vollziehen werden. Du hast es angedeutet, hier wird alles im Marketing, aber auch in der Art und Weise, wie bei den ersten Reaktionen darüber gesprochen wird, alle Zeichen sind gesetzt, dass hier ein Ausnahmefilm, dass hier was ganz, ganz Großes auf uns zukommt. Gerade, glaube ich, auch nach dieser etwas betrübenden Kinodörre, die wir in den letzten Monaten hatten, nichts gegen Aquaman 2, aber irgendwie ist es ja jetzt auch gerade nach dem Avatar-Winter letztes Jahr doch ein sehr, sehr karger Winter dieses Jahr im Kino gewesen und da gibt's ja auch diverse Ängste, was so die Ausstattung mit ganz, ganz großen Filmen dieses Jahr im 2024 angeht. Und da ist jetzt quasi unser Messias schon zu uns herabgekommen, schon im März. Das ist für mich immer noch ein bisschen ungewöhnlich, weil eigentlich die Blockbuster-Saison hier erst so im April, Mai eigentlich beginnt. Was ist denn so für dich das, was Dune 2 über den Titel hinaus zu einem Ausnahme-Blockbuster macht?
Ich denke, der große Name, der hier im Raum steht, ist Denis Villeneuve, der Regisseur, der sich in den vergangenen Jahren definitiv als eine dieser Auteur-Blockbuster-Regiestimmen hervorgetan hat. Wir haben da ja, glaube ich, in sehr vielen Podcasts schon drüber gesprochen, dass es einfach so einen Kreis an Filmschaffenden gerade gibt. Ich glaube, die Spitze des Eisbergs ist da vermutlich Christopher Nolan. Einfach ein Regisseur, der selbst zu einer Marke geworden ist, der ähnlich funktioniert, wie ein großes Franchise funktionieren würde. Du hast irgendwie den neuen Marvel-Film und damit sind gewisse Erwartungshaltungen verbunden oder es kommt irgendwas von Star Wars, von Fast and Furious ins Kino. Menschen sind einfach gespannt, die Fans dieses Franchise sind. Und ich glaube, Denis Villeneuve ist jetzt endgültig da angekommen, dass er auch ein Franchise ist, was vielleicht in dieser Ära von, er hat angefangen über Arrival in Blade Runner vorzustoßen und hat da ja eigentlich auch mit einer Marke selbst irgendwie gearbeitet, die er aber, glaube ich, ziemlich geschickt auch auf sich münzen konnte. Irgendwie, ja, ich drehe die Fortsetzung zu diesem super ikonischen Ridley Scott-Film aus den 80er Jahren mit Harrison Ford, aber ich glaube, viele, jetzt nicht unbedingt die breite Masse oder ein Publikum, was zufällig irgendwie diesen Blade Runner, den neuen, geschaut hat, aber die Cine-Affile, die Letterboxd-Crowd, die, weiß nicht, die Film-Twitter-Bubble oder so, die ist, glaube ich, definitiv aus Blade Runner 2049 rausgegangen und hat auch gemerkt, okay, dass es irgendwie irgendwo existiert, die Idee von so fühlt sich ein Denis Villeneuve an, wie sich halt auch jeder Christopher Nolan-Film sehr ähnlich anführt. Und dann ist, glaube ich, Dune jetzt das erste mega, mega Projekt für ihn. Also im Endeffekt das, was für Nolan irgendwie die Batman Begins, The Dark Knight Rises Trilogie, irgendwie so was ganz Großes, was, glaube ich, gerade beide Pole sehr glücklich macht. Alle, die einfach diesen Blockbuster-Wahnsinn auf der Leinwand erleben wollen, aber auch alle, die irgendwie dieses Gefühl haben, sie wollen einen Elevated Blockbuster.
Oh, See. Elevated Blockbuster. Ja, ja. Hast du das jetzt gecoint? Wollen wir das hier festhalten?
Ich glaube nicht, dass ich das coinen kann. Ich weiß es nicht.
Na, ich finde die Idee Elevated Blockbuster schon interessant. Also, weil das, was ihn besonders macht, ist ja auch dieser Zwang, das im Kino zu sehen zu müssen, was man bei jüngeren Marvel-Filmen zum Beispiel nicht mehr hatte.
Das stimmt in der Tat. Und ich fand es auch eigentlich super interessant, weil wir vorhin kurz überlegt haben, was war denn jetzt eigentlich der letzte große Film, der so für Dune kam? Und dann hast du irgendwie schnell Oppenheimer reingeworfen und dann dachte ich, das kann doch gar nicht sein, der ist ja letztes Jahr im Sommer gestartet. Und es gab halt auch seitdem irgendwie diese ganzen Superheldenfilme, Aquaman, The Marvels, The Flash maybe, Blue Beetle auf alle Fälle. Und keiner davon hat ja, also erfüllt ja gerade irgendwas von den Ansprüchen, glaube ich, was Menschen im Kino sehen wollen. Also es ist eigentlich so faszinierend, dass Wonka der einzige Mega-Blockbuster ist. Weiß nicht, ob er da überhaupt das Mega vorne dran kleben will, aber zumindest mit einem Einspiel von 600 Millionen Dollar oder was er inzwischen gemacht hat, hängt er ja wirklich die gesamte zweite Kinojahreshälfte 2023 ab. Und eigentlich ist Wonka ja komplett harmlos im Gegensatz zu so einem Film wie Dune, wo du, oder jetzt halt Dune Part 2, der dir wirklich seit Monaten eintrichtert, wie krass das ist, was da kommen wird. Also so Wonka ist dagegen ja einfach so, guck mal, hier sind Süßigkeiten und Schokolade und alles ist ganz süß. Vielleicht wird gesungen, vielleicht auch nicht, das verraten wir euch nicht. Das würdet ihr aber in den ersten 5 Minuten herausfinden und euer blaues Wunder erleben. Und Dune ist so wirklich, also ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass ein Studio eine Fortsetzung so kultiviert hat, möchte ich vielleicht sagen. Also eigentlich ist ja gerade eher der Fall von, du bringst einen großen Film ins Kino und erwartest, dass der bei seinem Budget von 200 Millionen, keine Ahnung, seine 800 Millionen macht. Und wenn das eben nicht passiert, werden wir nie Teil 2 von Alita Battle Angel, von weiß nicht was, sehen. Gibt's ja ganz viele Beispiele in den vergangenen Jahren. Und Dune ist irgendwie, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich argumentiere gerade auch wieder sehr viel pro Warner, obwohl ich das eigentlich momentan nicht machen will, weil das gerade eher das Studio ist, was Filme einfach auch mal so wegsperrt, um sie von der Steuer abzusetzen oder so. Aber Dune ist halt einer der wenigen Fälle, glaube ich, wo ein Studio gemerkt hat, wir müssen das atmen lassen. Und bis dann der zweite Teil kommt, sind wir auf diesem Mega-Blockbuster-Level. Ich glaube, der erste hat nicht mal 400 Millionen oder so eingespielt oder irgendwas um den Dreh. Und ist, glaube ich, rein technischen Flop. Aber wir müssen auch bedenken, es gab die Pandemie, es gab die gleichzeitige Veröffentlichung bei HBO Max und so. Sehr schwer zu sagen, wie erfolgreich dieser Film wirklich war. Aber was sich definitiv sagen lässt, ist, dass es sich für Warner rentiert hat, ein bisschen dieses Risiko in Kauf zu nehmen, was Marvel am Anfang auch gemacht hat. Der erste Thor-Film, der erste Captain America-Film, das waren jetzt alles nicht diese, die waren nicht mal ansatzweise an dieser 800 Millionen, Milliarden Grenze oder so, wo gerade eher die Erwartungen liegen, dass ein Marvel-Film landet, sondern auch eher so im, keine Ahnung, 300, 400 Millionen Bereich. Aber die konnten halt, da konnte man in 2010ern sehen, wie jede Thor-Fortsetzung, jede Captain America-Fortsetzung, das hat aufeinander aufgebaut und ist immer erfolgreicher geworden. Ich glaube, das konnte man jetzt auch sehr schön bei Dune beobachten, dass irgendwie alles an dieser Dune-Marke mit jedem Tag, den wir länger warten mussten auf den Film, ich würde sogar fast argumentieren, dass diese Verschiebung des Films nur noch beigetragen hat, dass das immer wertvoller geworden ist, weil klar ist irgendwie, das ist jetzt auch auf lange Zeit erstmal so dieser eine ultimative Kino-Event. Das ist eigentlich völlig bizarr, dass im Mai, glaube ich, ein neuer Mad Max-Film kommt. Also sprich, die Fortsetzung, das Prequel zu vielleicht einem der besten Blockbuster der letzten Dekade. Aber auf Mad Max liegt überhaupt nicht dieser Bass, überhaupt nicht dieses Gefühl, wir werden hier eingeladen, den zweiten Teil einer großen Filmtrilogie oder sowas zu sehen. So, also dass Jung gerade diesen unsere Generation oder keine Ahnung, welche Generation gerade die richtige Generation für das Jahr 2024 ist, aber die kriegt gerade ihren Herr der Ringe oder irgendwie sowas gezeigt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das habe ich schon lange nicht mehr mitgekriegt. Also nicht mal bei den Star Wars Filmen hatte ich das Gefühl, war da kam ja auch eine ganze neue Trilogie oder bei Jurassic World oder so. Aber gut, das war eine zerfahrene Trilogie. Also da war nie dieses, wir erleben gerade wirklich was ganz Besonderes. Das wird unser, was wir die nächsten 10 Jahre jedes Jahr an Weihnachten oder so gucken. Wobei ich es auch ungemütlich finde, glaube ich, einen Dune-Film jedes Jahr an Weihnachten zu schauen.
Ich finde den Vergleich zu den Star Wars Sequels und Jurassic und so weiter interessant und Marvel auch. Womit man es vergleichen kann, ist wahrscheinlich sowas wie Endgame oder so. Also so dieses, oh mein Gott, das Event einer Generation, das war ja für viele, glaube ich, wirklich so. Also auch wenn ich mich davon natürlich distanzieren möchte und auch sagen wir, das war nicht das Event meiner Generation hier in meinen paar Quadratmetern, da war das kein Event. Aber das war ja sowas mit, oh mein Gott, hier verändert sich was oder hier ist ein großer Meilenstein im Kino erreicht. Aber den Vergleich zu Jurassic und den Star Wars Sequels insgesamt finde ich da auch interessant, weil die ja eher so eine Rückkehr zum Bekannten versprochen haben, zur guten alten Zeit mit We Are Home und so weiter. Bei Jurassic vor allem durch die Musik, weil alles, was du ja dann wirklich bekommen hast in den Sequels, ist sehr viel zynischer Schmarrn. Aber Dune ist halt wirklich so ein originärer 2020-Blockbuster. So von einem Regisseur, der sich, wie du ja auch gesagt hast, diesen Status auch erstmal erarbeiten musste. Er hat auf jeden Fall länger gebraucht als Herr Nolan, der ja seinen Batman-Film quasi schon als vierten Film bekommen hat, nach dem großen Insomnia, den ich an dieser Stelle einfach erwähne, weil ich es kann. Und der Villeneuve, der hat ja erstmal so sich hochgearbeitet, dann hat er halt was der Nolan nicht hatte, nämlich halt einen Flop mit dem Blade Runner-Film. Aber er ist jetzt auf dieser Ebene von Nolan angekommen. Und ich frage mich halt, ist das vielleicht auch eine Generation von Filmemachern, die Dinge gemeinsam hat? Oder ist er eigentlich schon die nächste Generation? Das ist halt schwierig zu sagen. Aber ich musste bei Dune Part 2 schon oft an Nolan denken. Was ganz interessant ist, weil sie schon sehr unterschiedliche Filmemacher sind, so oberflächlich gesehen. Also Nolan ist jetzt für mich nicht der visuell aufregendste Filmemacher. Der arbeitet ja eher konzeptuell am Drehbuch und da kommen dann seine Stärken oder in meiner Ansicht eher Schwächen heraus. Und dann hat er zwischendrin immer so Momente, wo dann wirklich jemand auch aufblitzt, der auch einen ästhetischen Verstand zu haben scheint. Also vor allem auch in sowas wie Dunkirk oder so. Während bei Villeneuve, da ist ja alles irgendwie so das Äußerliche. Das ist ja schon ein sehr starker Stilist. Da merkt man so diesen Versuch, eine Vision wirklich bis zum letzten Sandkorn durchzukontrollieren bei ihm. Das hat man auch schon in Blade Runner gemerkt. Jetzt nicht unbedingt so stark in sowas wie Prisoners, würde ich sagen, oder Arrival, der manchmal auch einfach furchtbar aussah. Aber wenn du jetzt Dune anschaust, da habe ich schon das Gefühl, das ist wie aus einem Guss, also ästhetisch gesehen, von der Kameraarbeit über die Hans Zimmer Musik bis hin zum Szenenbild zum Beispiel und die visuellen Effekte, ne, das ist ja auch das, was so die Reihe so ein bisschen abhebt von sowas wie den Marvel-Film oder so, dass da einfach jemand klar seinen Stempel aufgedrückt hat auf diese Art von Blockbuster-Filmemacherei. Und trotzdem fühlte ich mich dann immer wieder an Nolan erinnert, weil sie beide, und Oppenheimer finde ich in dem Zusammenhang auch einen schönen Vergleichsfilm, obwohl es ja eigentlich nominell kein Blockbuster ist, weil es kaum große Effekte gibt, außer die Explosion. Ist eigentlich eher Character-Driven, Drama, Oscar-Film so in der Art. Aber beide haben so einen Hang dazu, die große Geste einfach zu lancieren, und bei beiden habe ich die ganze Zeit das Gefühl, da ist jemand Großes am Werk oder zumindest eine Person, die denkt, dass sie eine groß ausholen muss. Und das finde ich ganz interessant, weil bei beiden ist wiederum mein Eindruck und leider jetzt auch bei Dune Part 2, dass es halt sehr leer ist, alles, was da, also da wird groß ausgeholt, aber eben über eine dürre Ebene und so, wo nichts wächst, wo kein echtes Gefühl drin ist, wo große Gesten gesucht werden und die Gefühle aber seltsam klein und verkümmert wirken. Anders als bei einem Filmemacher wie James Cameron. Aber es ist halt auch unfair, jemanden mit James Cameron zu vergleichen. Findest du eigentlich Vergleichspunkte zwischen Nolan und Villeneuve, den beiden, würde ich sagen, großen Filmemachern einer Generation, die gerade existiert, zu der ich nicht zähle?
Ja, ja, also total viele. Ich finde gerade auch interessant, dass du James Cameron da gerade schon wieder mit reingeschaukelt hast, der halt einfach den größten Film der letzten Jahre gedreht hat und das halt auch einfach so gemacht hat. Ich meine, Cameron existiert in seiner eigenen Welt. Ich glaube, das muss man an dem Punkt irgendwo akzeptieren. Ich finde es, also so, ich denke oft drüber nach, über so, was hatten wir denn in den letzten Jahren an Ausnahme-Blockbustern, und dann kommen halt diese ganzen typischen Dinge hoch und ich habe nie Avatar im Kopf und dann denke ich, ja, weil Avatar halt auch so eine völlig eigene Liga ist. Das ist so, ich glaube, keiner von, also weder Nolan noch Villeneuve würde sich jemals trauen, so einen Film wie Avatar zu machen, weil sie, glaube ich, ganz viel Angst hätten, dass es lächerlich werden würde, peinlich werden würde, dass es zu ehrlich wäre. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das in Nolan-Filmen nichts Ehrliches drinsteckt. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin Nolan da deutlich wohler gesonnen als du. Ich mag es aber sehr, über diese beiden nachzudenken. Auch diese Frage mit, sind die gleich auf inzwischen oder eifert der eine den anderen nach? Sind also so ist Nolan der die 5 Jahre früher dran war und eben mit Batman auch ein bisschen früher vorziehen konnte und deswegen für mich auch noch das schärfere Profil hat, was so sein Gesamtschaffen angeht. Bei Villeneuve habe ich das Gefühl, er ist gerade einfach sehr, sehr gut aufgehoben darin, was er tut, aber hat noch nicht so diese ganz große Idee von seiner Karriere, wie vielleicht Tarantino oder so, der sagt so 10 Filme und das will ich darin erzählen, das wird mein ultimatives Schaffen sein. Ich glaube, da reitet Villeneuve gerade einfach auf der Welle des Sandwurms und ich finde es auch einfach sehr schön zu sehen, dass so ein kompromissloser Stilist irgendwie diesen Weg in das Blockbuster-Kino gefunden hat. Also ich habe das Gefühl, es gibt halt 3 Plätze, die da belegt werden können und er hat es irgendwie reingeschafft und ich habe auch immer so eine Liste an Auteur-Filmemachern, die ich versuche irgendwie so in Gruppen zu unterteilen. Ich glaube, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, wo dann immer noch so andere Namen auftauchen, die
kommt
halt.
Kommt jetzt James Mangold? Muss ich mich gefasst machen auf eine James Mangold-Menschen?
Ich habe gerade überlegt, soll ich jetzt die Namen runterbeten oder nicht? Jetzt hast du gleich schon den kritischsten reingeworfen. Ich glaube, ich hätte jetzt zuerst eher so McCrory genannt. Ja, Mangold wahrscheinlich auch früher oder später irgendwo. Die Sache ist halt, dass der Indiana Jones-Film, glaube ich, Mangold keinen Gefallen getan hat, um diese Theorie zu stützen. Aber ja, es gibt da definitiv Regisseure, glaube ich, die an diesem Profil feilen. Aber ich glaube, dass aktuell keiner an Nolan und Villeneuve rankommt. Ah, ja,
was ist mit Zack Snyder? Jetzt nochmal, weil über den haben wir ja gar nicht gesprochen, aber der gehört ja eigentlich mit zu der Generation.
Die Sache ist, vor 4 Jahren hätte ich wahrscheinlich hardcore Zack Snyder argumentiert, dass der auch wahrscheinlich die Top 3 ist. Seine Netflix-Sachen tun ihm halt überhaupt keinen Gefallen, finde ich. Also die sind alle irgendwie Downgrades, was so dieses Image, dieses Profil angeht. Das ist fast so wie die Darren Aronofsky, den ich vor 10 Jahren wahrscheinlich eigentlich zusammen mit Nolan gesehen hätte und der inzwischen in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Auch irgendwie faszinierend. Also so, warum ist Aronofsky eigentlich nicht dieser Ausnahme-Blockbuster-Regisseur geworden? Ist Noah da der Film, der alles umgelegt hat und jetzt macht er irgendwie seine ganz weirden Sachen, aber Noah ist ja auch in keinerlei Hinsicht ein Film, wie ihn Villeneuve oder Nolan je gemacht hätten. Das ist ja auch so völlig bizarr, dass das irgendjemand diese Comic, Graphic Novel, Bibel, Science Fiction Verfilmung mit Steinmonstern und Arche Noahs und keine Ahnung was für auch ein Budget jenseits der gut 100 Millionen oder so durchgewunken hat. Ich finde das alles sehr faszinierend. Ich weiß gerade nicht, wohin ich will, aber einen Gedanken habe ich vorhin gehabt, als du Hans Zimmer genannt hast. Und das finde ich sehr spannend in Bezug darauf, wenn du sagst, Dune ist so stellvertretend der Blockbuster der 2020er Jahre, so wo wir hingehen oder so. Also so diese Ära der 2010er, 2000er und so ist vorbei. Aber Hans Zimmer bleibt irgendwie seit 30 Jahren konstant der Ton von dem Ganzen. Und das finde ich sehr faszinierend, weil die visuell sich ja verändert haben. Also jetzt so der Herr der Ringe, Anfang der 2000er sieht völlig anders aus als The Dark Knight, was uns eher zu den 2010ern hinbringt. Und dann fängt irgendwie dieses Dune, diese Vorstellung von wie Dune, wie The Batman oder so, so sehen unsere Ausnahmeblockbuster aus. Zwischendrin hast du vielleicht sowas wie Top Gun, der vielleicht eher in diese unbekümmerte Avatar-Richtung geht, der einfach nur er selbst ist und damit echt verblüffend treffsicher. Aber dass Hans Zimmer sich als dieses bewährende Element beweist, finde es unerwartet berührend sogar irgendwo.
Darf ich da was einwerfen?
Ja, klar.
Also Herrn Hans Zimmer finde ich in dem Zusammenhang auch spannend, weil man kann ja, glaube ich, viel über ihn ablästern, aber was für mich den Dune-Soundtrack auszeichnet, den ich seit Jahren bei der Arbeit höre, jetzt verbunden mit dem Ludwig Göransson-Oppenheimer-Soundtrack, ist ja die Vielfalt seiner tonalen Welten. Also es wird ja viel darüber gesprochen, dass die Melodien irgendwie aus den Soundtracks verschwinden, und da kannst du besser was sagen als ich. Aber er kann eben die Orgeln in Space kann er eben genauso bedienen wie die Desert Power World Music verarbeitenden Percussion-Elemente jetzt in Dune zum Beispiel. Und das hebt ihn halt ab von anderen, und vielleicht passt er deswegen auch besser zu so einem modernen Blockbuster musikalischen Schule, wo die Melodien vielleicht schon ein bisschen an Bedeutung verloren haben, aber es auf andere Weise darum geht, dem Zuschauenden im Kino eine Erfahrung zu verschaffen, die vielleicht nicht emotionaler Natur ist, sondern eher so wie so einen Rollercoaster oder so. Weil das war ja schon damals das, was den The Dark Knight Soundtrack ausgezeichnet hat, was für mich auch so ein Wendepunkt irgendwie in der Soundtrack-Kultur allgemein war, dass du kein klassisches Joker-Theme in dem Sinne hast, sondern eher so unglaublich unangenehme, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ja,
dieser Kreissägen-Sound so.
Genau, und so, ja. Also was jetzt nicht, wo du, wenn du es hörst, jetzt denkst du nicht an den Charakter von Joker oder so, wie du das bei einem Star Wars Imperiums Theme oder so machst, der kommt das Böse, du, so, sondern da ist halt so, als würde der Joker dir selbst seinen Stift in den Kopf bohren, so hört sich das dann auch an. Aber eigentlich wollte ich noch was anderes, hinaus. Und zwar, was Nolan und Villeneuve für mich verbindet, ist, dass ich bei beiden, und deswegen, daher rührt, glaube ich, auch meine tiefe Abneigung, schon seit der Dark Knight-Trilogie, dass ich bei beiden das Gefühl habe, dass sie sich dafür schämen, populäre Unterhaltung zu machen.
Nolan und Villeneuve beide.
Ja, weil das ist ja das, was die Batman-Reihe auszeichnet, insbesondere ab The Dark Knight, dass man sich ganz weit von dem entfernt, was die 90er-Jahre Batmans ausgemacht hat, sowohl die von Burton als auch Joel Schumacher. Das, was Dune ausmacht, ist ja auch, dass es sich ganz weit so von dem ja barocken Look auch des ersten Dune-Films entfernt, aber auch überhaupt von dem märchenhaften, zum Beispiel der Star Wars-Filme, auch unter J.J. Abrams und natürlich Rian Johnson oder so. Ne, dass das alles so unglaublich ernst und wichtig und bei den Batman-Filmen realistisch sein muss und bei den Dune-Filmen halt beige. So dieses, das hier ist seriöse Science-Fiction und ich erzähle was eine ganz wichtige Geschichte über religiösen Fundamentalismus und dessen Instrumentalisierung durch politische Mächte. Das hier ist eigentlich mein 30-Millionen-Drama in Gestalt eines 200-Millionen-Budgets, aber sag das bitte niemanden. Das ist halt immer so der Eindruck, den ich habe bei Villeneuve, vielleicht noch ein bisschen mehr als bei Nolan, dass sie zu einer Blockbuster-Welle gehören, die Angst vor unsichtbaren Autos auf Eis hat. Weißt du, also die Angst vor dieser Art von Blockbuster-Kultur hat, deren letztes Röcheln wahrscheinlich die Spider-Man-Reihe von Sam Raimi war. So dieses Knallige, das Bunte, das vielleicht auch der letzte DNA das letzte Aminosäuren-Element aus der B-Movie herkommt, wo ja der Blockbuster herkommt. Also der Blockbuster ist ja ursprünglich einfach das, was B-Movies waren, aber mit richtig Budget. Und das hast du noch bei Der Weiße Hai, das hast du bei Jurassic Park, das hast du im Grunde auch bei den Herr-der-Ringe-Filmen und bei Spider-Man sowieso. Und dann beginnt so dieser Turn, wo man Angst davor hat, das zu zeigen. Ich finde zum Beispiel das, was Mad Max Fury Road auszeichnet, ist eben, dass er das noch hat. Dass der Billigfilm, den irgendein Australier damals gedreht hat, wo auch noch so diese Filme von Brian Trenchard-Smith und diese Aussie-Ausploitation-Welle, dass da alles noch so rein, wo es richtig gut reingepasst hat, dass das immer noch in dem Multimillionen-Dollar Mad Max Fury Road auch spürbar ist, während ich in Dune gar nichts mehr von der B-Movie-Herkunft von Blockbustern an sich spüre. Jetzt gut, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, jetzt fühle ich mich auch schon wie der Neville, ne, von Christopher Nolan.
Nein, oh Gott, ich finde das alles mega spannend. Ich hätte mir Notizen machen sollen. Ein Gedanke, also ich habe Christopher Nolan, glaube ich, jetzt auch im Zug von dadurch, dass Oppenheimer wirklich so Mainstream populär war und nicht dieses typische, okay, Nolan redet halt nur zu den üblichen Momenten über seinen Film, sondern im Endeffekt ist der Oppenheimer Diskurs ja jetzt ein Jahr nonstop vorhanden und da habe ich ihn viel reden gehört und die Art und Weise, wie er redet, habe ich immer das Gefühl, er ist deutlich entspannter als irgendwie dieses Bild, was oft von Oppenheimer existiert, aber dann auf die Frage von, schämt er sich dafür, dass er diesen Mainstream-Blockbuster macht? Oder hat er halt gemerkt, es gibt diese eine Art von Mainstream-Blockbuster und das ist meine Idee von, wie so ein Blockbuster sich anfühlen kann und dann ist das irgendwie zu so einer neuen Art oder zu so einem alternativen Mainstream-Blockbuster geworden und es ist irgendwie so ironisch, dass er so von seiner eigenen Schöpfung übermannt wird, dass er irgendwas Größeres angestoßen hat, was er nie wollte und jetzt ist das irgendwie so das Nonplusultra für viele Filmfans und keine Ahnung, ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich eine Antwort darauf, aber Tenet ist ja eigentlich so das abstrakteste Gerippe von jedem Mainstream-Blockbuster und das ist vielleicht so dass die präziseste, kryptischste Antwort, die wir, glaube ich, von Nolan je bekommen werden, wie er zu dem Ganzen steht. Also gerade weil sein Name ja auch einfach nicht verschwinden will im Zusammenhang mit Reed Christopher Nolan, den nächsten James-Bond-Film oder irgendwann mal einen James-Bond-Film. Und guck mal, es gibt doch ganz viele Spurenelemente in Inception, die ihn prädestinieren, dass er irgendwann mal so eine eigene Agentengeschichte in Szene setzt. Und dann hast du eigentlich Tenet, dieser einwandfreie James-Bond-Film ist, der ja auch bis in die 60er zurückgeht, der ja auch ganz viele B-Elemente drinne hat und irgendwann in den letzten Jahren sich halt dann auch von seinem unsichtbaren Auto verabschiedet hat und lieber auf halt das Grim, Gritty und so gesetzt hat, was in den 2000ern das Blockbuster-Kino übernommen hat und glaube ich sehr stark in diese Elevated-Richtung hinsteuert, die er dann eben auch in diesen Nolan macht's mit Dark Knight, Zack Snyder trägt das mit seinen DC-Filmen weiter. Klar, zwischendurch poppt dann irgendwie so dieses dann letztendlich sehr undefinierbare Marvel-Kino auf, was eher so Sam Raimis Gedanken weiterträgt, aber halt auch ohne da den gewissen Krypt zu besitzen oder überhaupt das warum die Sam Raimi Filme jetzt, also die Spider-Man Filme von ihm, diese drei, warum ich die jetzt noch irgendwie schaue, weil die halt auch viel mehr noch außenrum sind als einfach nur diese eine Superhelden Geschichte, aber ja, keine Ahnung, und dann ist Nolan da und dreht seinen James Bond Tenet, aber der hat halt nichts von dem, der hat keinen Vodka Martini, der hat keine Autos, also oder beziehungsweise er hat Autos, aber er hat keinen Aston Martin, den du identifizieren kannst. Er hat die Leute im Smoking, aber die haben nicht immer einen Namen. Du kannst nicht sagen, sie heißen Bond, James Bond. Und sie trinken sogar ein Getränk miteinander, aber es wird nicht bestellt wie der Vodka Martini irgendwie so. Also so, es ist, als würdest du jemanden, der keinen Begriff davon hat, wie ein James Bond Film funktioniert, wie überhaupt ein Film funktioniert, dem erzählst du das und der versucht das auf seine unbeholfene Art rüberzubringen. Und ich glaube, nichts von dem eigentlich, was Nolan macht, ist unbeholfen. Er ist ja schon Experte in sehr vielen Dingen und steckt da viele Gedanken rein. Aber das habe ich damals beim Kino noch gar nicht so wahrgenommen. Und ich finde es eigentlich verblüffend, dass Tenet einer der Filme ist, mit denen ich von Nolan am meisten so auf einer Wellenlänge bin. Obwohl das eigentlich so ein purer, abstrakter Blockbuster ist, der dir nur Dinge zeigt, die prinzipiell für alles stehen könnte, was wir in den letzten 50 Jahren im Blockbuster-Kino gesehen haben und es sich trotzdem voll anfühlt. Also selbst wenn sich Nolan auf irgendeiner oberflächlichen Ebene schämt, glaube ich, dass es innerlich sehr liebt, auch wenn er es nie so vollmündig zum Ausdruck bringen kann, wie das James Cameron gerade in den Avatar-Filmen oder so macht.
Aber wo kommt jetzt Villeneuve rein?
Ah ja, stimmt, gell? Wir reden über Dune 2.
Also ich finde das schon interessant, dass wir reden über wahnsinnig spannende Dinge und ich habe eigentlich gar keine Lust, über Dune 2 zu reden, weil ich ihn irgendwie super enttäuschend fand. Aber Villeneuve, wo würdest du ihn einordnen? Weil du hast ja auf jeden Fall eine höhere Toleranz für Villeneuve als ich. Und deswegen bin ich gespannt darauf. Strahlen vielleicht seine Filme sowas aus, dass sie Angst vor dem Geschmacklosen im Kern des Blockbustertums eigentlich haben, wo ich zum Beispiel bei James Cameron nie auch nur eine Sekunde das Gefühl habe, dass er sich dafür schämt, dass da blaue Katzenviecher rumrennen und seine ganzen Filme bestimmen und er Milliarden in blaue Katzenviecher investiert. Der Traum, den Tom Hooper ja leider nicht leben konnte.
Naja, ich glaube, Tom Hooper hat sehr viel gelebt von diesem Traum. Ich glaube, ich komme nochmal zurück auf die Frage mit, sind Villeneuve und Nolan gleichgestellt? Und vielleicht ist es definitiv nicht der Fall. Ich glaube, Nolan hat sich sehr weiterentwickelt mit jedem Film, den er gemacht hat und ist irgendwo inzwischen auf einer sehr gelassenen Stufe angekommen. Ich glaube, ansonsten wäre so ein Film wie Oppenheimer auch nicht möglich, das einfach so zu drehen. Obwohl der Film ja selbst irgendwie so die pure Anspannung ist. Aber ich glaube, so wie der entstanden ist, da ist schon einfach sehr viel. Christoph Nolan kann sich zurücklehnen und weiß, was er macht. Und ich sehe dann den Villeneuve doch vielleicht eher in der Rolle des Schülers. Und also ich will ihn jetzt dann nicht irgendwie zu nahe treten oder so. Aber er erinnert mich sehr, wie ich selbst irgendwie vor 10 Jahren war und was mich an Filmen begeistert hat und was ich dachte, so, das ist die eine Art und Weise, wie so eine Geschichte auszusehen hat. Und ich weiß nicht, ob er sogar vielleicht gerade in so einer gefährlichen Einbahnstraße ist, ob er irgendwas bräuchte, was ihn rausreißt, weil er ist eben so Arrival über Blade Runner, Dune 2, das geht schon alles immer tiefer rein und das Interessante bei Nolan ist, da sind mehr Sprünge irgendwie so, er macht mal einen Batman-Film, er macht mal einen Inception-Film, er macht wieder einen Batman-Film, er macht irgendwas ganz anderes, er macht diesen Dunkirk-Film. Und ich glaube, dass Denis Villeneuve vielleicht Gefahr läuft, sich zu sehr zu versteifen und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich diesen zweiten Dune-Film auch ein bisschen enttäuschend fand oder ehrlich gesagt noch überhaupt keinen Zugang zu dem zweiten Dune-Film gefunden habe, obwohl eigentlich alles an dem Film so aussieht, als wäre das einer, den ich gerade hoch und runter im Kino schaue, aber irgendwie passiert's nicht und das macht mir persönlich sehr viel Angst, aber anderes Problem. Der Sprung von Dune 1 zu Dune 2 ist für mich irgendwie so non-existent und das ist, glaube ich, das große Enttäuschende, dass Denis Villeneuve irgendwie so diese eine Art und Weise gefunden hat, wie er seine Filme gern aussehen lässt, anfühlen lässt und das ist eigentlich schon ein guter Vibe, auf den ich mich einlassen kann, aber es ist keine richtige Weiterentwicklung da. Es ist so ich muss halt sehr oft momentan an 300 von Zack Snyder denken. Das ist damals ein Film.
Das ist mein Beileid.
Ja, das ist ein Film, der damals kam und auch aussah wie irgendwas, was ich noch nie davor gesehen hatte. Und nachdem ich den dann gesehen hatte, dachte ich, oh mein Gott, das ist auch so ein Film, der mir ganz kurz die Zukunft irgendwie von so einer bestimmten Art des Blockbuster-Kinos gezeigt hat. Und dann war ich irgendwie so Zack Snyder war da sehr prägend, weil er dann ja auch direkt weitergemacht hat irgendwie mit Sucker Punch. Aber selbst Sucker Punch hat ja viel mehr noch so einen eigenen Dreh, einen eigenen Look, ein eigenes Feel und so. Im Gegensatz zu 300 und ich habe das Gefühl irgendwie, Denis Villeneuve hat irgendwann 300 gesehen und sich gedacht, jetzt muss wirklich exakt alles genau in diese eine Richtung gehen und er ist nie diesen Schritt nochmal zurückgetreten und hat sich überlegt, was ist, wenn ich ein paar Dinge anders machen würde und ich glaube, das macht Nolan definitiv in seinen Filmen und deswegen glaube ich, kann man auch die Nolan-Filme, zu denen kehre ich öfter zurück als den Villeneuve-Filmen, ehrlich gesagt. Ich meine, er hat ein größeres Schaffen irgendwie und da ist dann automatisch mehr Bandbreite da, aber ich finde es eigentlich sehr leicht, jedem Nolan-Film so einen eigenen Charakter zuzuordnen, so eine bestimmte Stimmung rauszufinden, wo ich sage, okay, da passt das besser, da passt das besser. Während bei Villeneuve gibt's halt so einen Film, den ich von ihm besonders mag, das ist der Blade Runner. Ich glaube, das ist der, zu dem ich im Zweifelsfall immer greifen würde. Und die anderen sind dann alle sehr auf einer Ebene, wo es schwer fällt, irgendwas rauszugreifen. So guck ich jetzt Dune 1 oder schaue ich Arrival? Ich weiß es nicht. Ja, also ich glaube, er läuft Gefahr, da irgendwo zugleich zu bleiben, zugleichförmig, irgendwie nur noch dieses eine Bild zu perfektionieren und da steckt eben ganz viel für mich auch in Dune 2 drin. Er arbeitet ja viel hier mit Greg Fraser, dem Kameramann zusammen, der ja auch zum Beispiel The Batman gemacht hat oder hier Rogue One ist eigentlich auch jemand, den ich total liebe, aber ich glaube, die beiden haben mit dem ersten Dune eigentlich schon die beste Version von dem gedreht, was sie so an visuellen Ideen hatten. Und gut, der zweite Teil fügt noch dieses tolle Schwarz-Weiß-Segment hinzu, was ich sehr faszinierend finde. Aber irgendwie sind die beiden zu lange im Sandkasten. Eigentlich müsste gerade so ein Elternteil kommen und sie mal wieder kurz nach Hause holen und dann vielleicht in einen anderen Sandkasten.
David Zaslav?
Ja, nee, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist ja wie, als wenn der böse Stiefvater kommt und dich dann prügelt oder so. Nein, also
der Stiefvater sperrt dich in den Keller und wirft einen Schlüssel weg vor allem. Ja, das ist genau. Ja, sein Move.
Oh Gott, wie abgründig, dass ich hier gerade alles bin. Nein, also ich mag es, dass die beiden zusammenarbeiten, weil ich generell alles mag, was Greg Fraser gerade macht, aber irgendwo, ich will es eigentlich nicht sagen, aber Dune 2 fühlt sich mega redundant an und ich weiß auch nicht, woher das kommt und ich hoffe eigentlich, dass ich ihn irgendwann nochmal im Kino schaue und dann alles rückgängig mache, was ich in diesem Podcast hier gesagt habe. Ich verstehe es echt nicht, warum ich keinen Zugang zu dem Film finde, obwohl ich ja den ersten sehr mag, aber es ist, also würden wir gerade nicht darüber reden, würde ich auch nicht mehr über Dune reden, weißt du? Das ist so seltsam.
Okay, das tut mir leid, ja. Irgendwie, aber dass ich hier jetzt die bin, die dich dazu zwingt.
Nein, um Gottes Willen, du zwingst
mich. Ich habe Dune nur geschaut, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen. Das ist ja, sonst hätte ich vielleicht gedacht, oh, einfach weil ich gerade keine Lust auf Kino habe, weil die Sonne scheint hauptsächlich. Na, dann gehen wir dem doch mal nach. Wo kommt die Redundanz her? Weil das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Dune 1. Da könnt ihr auch unseren Podcast zuhören. Es gibt Teile, die ich sehr mag. Ich finde das Szenenbild wirklich sehr, sehr beeindruckend bei Dune 1. Auch das, was ich eben angedeutet habe, wie es alles aus einem Guss wirkt, aber dann eben auch Einzelsequenzen, zum Beispiel eben hier den Überfall auf Arrakin in der Nacht, das ist wirklich, also das wächst in mir auch heran, weil ich den Film jetzt bestimmt 4-mal gesehen habe und so langsam entwickle ich eine Toleranz für den Film, während es eben andere Dinge gab im ersten Film, die ich einfach rhythmisch sehr, sehr anstrengend und langweilig fand und da hatte ich auch das die ganze Zeit das Gefühl, dass er zu high on his own supply ist, wenn er jetzt schon wieder ein Raumschiff zeigt und so das landet und vor allem die Kostüme zeigt und wenig mehr. Aber da hört den Podcast. Aber was ich so spannend fand jetzt an dem neuen, ist, dass er in mancher Hinsicht wie so ein Spiegel des ersten Films ist. Also im ersten Film geht's ja darum, dass Paul so den Coming-of-Age-Moment hat, um sein Haus zu verlassen und die große, weite Welt, die sandige Welt von Arrakis zu gehen und dort lernt, wie es läuft mit, dann wird man dementsprechend auch als Zuschauer eingeführt, das ist Arrakis, blablabla. Also großer Explainer-Film auch der erste Teil. Und im zweiten, da war meine Erwartung jetzt, aha, das Fundament ist gelegt, darauf kann man aufbauen, da baut man seine Brücke, wie das eben die großen zweiten Teile vergangener Franchises gemacht haben, nämlich das Imperium schlägt zurück, die zwei Türme und natürlich The Last Jedi von Rian Johnson. Ich mag natürlich auch The Lost World Jurassic Park, aber den würde ich jetzt nicht mit Imperium schlägt zurück vergleichen. Wie dem auch sei, statt dieses Brückenbaus, den man hat, also Fundament ist da, man baut weiter, man bringt neue Dinge hinein, komme ich in diesen Spiegelmoment in Dune Part 2 hinein, wo mir wieder alles erklärt. Nämlich, was machen die Fremen den ganzen Tag? Was sind ihre Rituale? Wie wird man zum Fremenkämpfer? Und ach, hier übrigens ist der Imperator. Jetzt lernst du den auch mal kennen. Und der hat da eine Tochter. Also es ist wieder so, wie funktioniert alles? Sehr, sehr viel Explainer. Wobei ich Villeneuve lassen muss, dass er das interessanter macht, als wenn Christopher Nolan irgendwas in seinem Film erklärt. Weil Villeneuve das alles sparsamer macht, zumindest auch in Zusammenarbeit mit seinen Drehbuchautoren, rein was die Dichte der Dialoge angeht und der auch immer daran denkt, hier ist noch ein großes Bild, damit du wach bleibst, wenn ich dir das erkläre. Und dann eben dieser der Aufbau hin zum großen Gewaltmoment, den man eben auch in Dune 1 hat mit dem Überfall, aber es ist halt alles irgendwie das blassere, das schwächere Bild, Abbild vielleicht auch des ersten Teils, obwohl von allem mehr da ist. Ne? Man hat mehr Würmer als je zuvor. Man hat größere Waffen, größere Armeen. Alles ist größer. Und trotzdem habe ich immer wieder gedacht, ach, der Überfall auf Arrakeen, das war irgendwie der Höhepunkt der ganzen Reihe. Also das war ein Moment, wo ich dachte, das ist eine Redundanz. Was waren für dich so die Redundanzen dieses Films?
Ich finde eigentlich deinen Spiegelvergleich toll. Ich habe nur das Gefühl, der Spiegel ist einfach auf den Boden gefallen und jetzt liegen quer verstreut im Wüstensand ganz viele von diesen Bruchstücken. Eigentlich ein schönes symbolisches Bild für wohin diese Geschichte geht, weil am Ende liegt da ja auch alles in Scherben, noch mehr in Scherben als nach der Ermordung von Oscar Isaac. Also wie kann das dann eigentlich sein? Wie düster kann diese Geschichte werden? Ich finde übrigens die Idee sehr schön mit Leute wie ich gucken Herr der Ringe. Alle Weihnachten oder wann auch immer um diese Zeit, um in diese gut behütete Welt, um an den Glauben an das Gute zurückzubekommen, und Leute schauen irgendwann die Dune-Trilogie und es wird nur von Film zu Film schlimmer und am Ende kommt irgendwie Anya Taylor-Joy und kickt eh alle weg in den Abgrund. Ja,
ein heiliger Krieg zum ersten Weihnachtsfeiertag.
Oh Gott, nee. Ja, nein, also ich find auch interessant, wo was so gerade popkulturelles Eventereignis ist, was zelebriert wird und was für einen Charakter das hat. Und ich sage das völlig urteilsfrei oder so. Ich habe ja mich auch sehr gern in dem ersten Teil verloren und den mehrmals im Kino geschaut. Und es ist auch ein Film, der jedes Mal besser wurde für mich. Das war auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Und ich glaube, eine Sache, die ich so sehr mochte, ist, dass ich fand die Dune-Geschichte immer sehr groß, auch ein bisschen verwirrend oder so, aber der erste Teil hat das so schön hingekriegt, das in so einen Countdown bis zum großen Überfall in der Nacht zu machen mit eigentlich wenigen Szenen, finde ich. Also das mochte ich an dem ersten Dune-Film, dass der irgendwie große Szenen hat, aber wenige. Also erstmal lang in dem Raum, dann kommt jemand langsam durch den Raum gelaufen, dann werden ein paar Worte gewechselt. Das hat sich jetzt eigentlich
und
furchtbar.
Und das zehnmal hintereinander.
Ja, ja, also ich will das jetzt gar nicht so beschreiben. Also eigentlich finde ich das richtig stark, habe sehr viel Gänsehaut bei dem Dune und spür da richtig, wie dieses Brodeln immer lauter wird, wie irgendwie auch die Präsenz von Oscar Isaac vermisse ich sehr in dem zweiten Teil. Also der leistet im ersten Teil einen Dienst, das kann man gar nicht in Worte fassen, keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben. Egal, er ist ja jetzt auch nicht im zweiten Teil da und weil das ja immer gerade diese zwei Vergleiche sind, das ist Empire Strikes Back, das ist die zwei Türme, ich tendiere irgendwie zu die zwei Türme, weil das ja auch der Film ist, der mehrere Parteien an mehreren verschiedenen Orten verfolgt, die mehr oder weniger dann zusammen wiederkommen und bei die zwei Türme habe ich halt das Gefühl, das ist trotzdem irgendwo alles eine große Geschichte. Ich gehe da von einer zur nächsten Station in sehr fließenden Bewegungen. Bei Dune findet immer erstmal so eine Grundorientierung statt und auch so was ganz Trockenes. Und das jetzt nicht nur, weil es halt auf Arrakis sehr trocken ist. Also ich meine, der Planet an sich bringt ja wenig Leben erstmal mit, aber irgendwo hatte der erste Teil auch ein deutlich größeres Bewusstsein für den Ort Arrakis und vor allem für diese mächtigen Bauten, die da rumstehen, diese verlassenen Felsen irgendwo in der Wüste irgendwie, was es bedeutet, mit so einem Gleiter da rauszufliegen und diese Spice-Abbaumaschine abzusetzen. Also das ist im zweiten Teil für mich sehr verloren gegangen, dieses Gefühl von, wo sind wir denn eigentlich hier und warum sind wir hier? Also jetzt ist nur noch Dune, ich meine, diese Eröffnungsüberfallsequenz, die ist schon sehr stark, auch das Licht oder so, das sind schon wieder Bilder, wo ich komplett im Kino sitze und da hinschmelze und mich drüber freue, dass das alles irgendwie überlebensgroß ist und vor allem, wenn dann das Hitzeflimmern und so dazukommt, wo ich mir denken würde sich das Marvel-Film jemals trauen, dir so ein vages Bild von irgendwas Epischem zu zeigen und sich drauf zu verlassen, dass du irgendwie das erkennst und mitgehst, anstatt von hier ist das Gesicht von Steve Rogers und hier ist das Schild von Steve Rogers und das ist irgendwie Steve Rogers. Habt ihr dann Close-Up gesehen? Das ist Steve Rogers. Vieles, was ich eigentlich in dem Dune 2 mag, und dann fängt er immer so schrittweise von vorne das Erzählen an, so alle halbe Stunde beginnt ein kleiner neuer Minifilm, und ich glaube, das einzige Mal, wo ich es wirklich mag, ist die Reintroduction von Josh Brolins Charakter, der da am Anfang mit seiner, was auch immer, mit seinem Musikinstrument sitzt. Das war sogar so ein Moment, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Film so einen ganz großen Sprung macht und irgendwie Josh Brolin sein Dr. Manhattan-Kapitel oder so gibt, wo wir erfahren, so 40 Tage in der Wüste, die er gelitten hat, anstatt auf dem Mars, und was er herausgefunden hat über das Sein und das Nichtsein. Ich finde auch, Brolin ist eine der Figuren, die am besten wegkommt in dem Film, weil ich meine, der Cast hat schon ein ordentliches Upgrade. Also wir haben Oscar Isaac verloren, aber wir haben bekommen hier, wen haben wir denn bekommen? Lea Seydoux, wir haben Florence Pugh, wir haben Christopher Walken, eigentlich alles Namen, als das Casting bekannt gegeben wurde, da flippt man ja
Austin
aus.
Austin Butler.
Ja, stimmt, Austin Butler. Und auch all die Promo-Videos, die irgendwie so, wenn die in irgendeiner Late-Night-Show gerade alle auftreten, das ist ja schon pures Gold und es ist absolut nachvollziehbar, dass irgendein Studio gesagt hat, wir wären schön blöd, das während einem Schauspielstreik zu veröffentlichen, wo diese Menschen nicht vor der Kamera miteinander interagieren.
Wir hätten niemals erfahren, wie viele Gedichte Josh Brolin für das Cast geschrieben
hat. Ja, oder? Es ist absoluter Wahnsinn. Und irgendwie tatsächlich da ist Dune auch schon hardcore an so einem Mega-Franchise dran, dass ich wirklich das Gefühl habe, es existiert irgendwie diese Dune-Family rund um die Produktion und so. Und ich würde auch gern irgendwie Mäuschen, also hier Wüstenmäuschen spielen, wenn die da am Set sind.
Muad'Dib.
Und ja, ich wäre gern Muad'Dib hier mit Riesenohren und würde da durch die Dünen hoppeln. Was machen denn Mäuse? Nein, die hoppeln nicht gern. Egal, kriechen, laufen.
Sie kriechen auf jeden Fall eleganter als Baron Harkonnen am Ende von Dune Part
2. Ja, ich meine, Stellan Skarsgård da zurückzubringen, ist auch schon wieder gut. Aber es fühlt sich alles nicht mehr so gut zusammengezurrt wie im ersten Teil an. Fast schon wie als geht, wir haben vorhin drüber gesprochen, ist Denis Villeneuve entspannt oder nicht. Er geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lapidar in seine Siegerrunde. Wie als könnte er gar nichts mehr verlieren und dann stellt sich heraus, nee, jetzt fängt eigentlich erst deine Arbeit an. Jetzt musst du zeigen, dass da noch mehr drin ist. Und ich bin mit so einem Gefühl rausgegangen aus Dune 2, dass ich den Film schon vorher gesehen hatte. Ja, wenig Neues, wenig das größer werden, wenig von dem, was dir The Last Jedi in diesem Moment zeigt, wo Snoke getötet wird, Rey und Kylo irgendwie Rücken an Rücken kämpfen, wo du einfach kurz wirklich so nach Luft schnappst. Oder meinetwegen, es muss nicht mal der ultimative Rian Johnson-Moment sein, es kann auch schon einfach die Szene sein, wo Rey in Episode 7 das Lichtschwert fängt. Das ist einfach so, weißt du, wenn du bis zu dem Punkt nicht wach warst, dann bist du es irgendwie da und eigentlich hat Dune 2 auch ganz viele von diesen Überraschungsmomenten und dann verliere ich mich eher in diesen komischen Nebenschauplätzen von eben Austin Butler und Lea Seydoux machen komische Sachen auf der Schwarz-Weiß-Welt oder Stellan Skarsgård versucht da mit letzter Kraft den Thron hochzukriechen, als könnte es noch irgendwas bedeuten, obwohl noch eh schon alles in den Abgrund gefallen ist. Aber ich bin dann erschreckend uninteressiert an der Geschichte, glaube ich, die dieser Film eigentlich erzählen will, wo es um Prophezeiungen, um Auserwählte geht, um einen heiligen Krieg geht, um die Verklärung von Dingen, also irgendwie das, wo der Herr der Ringe, die zwei Türme zum Beispiel, ja am Ende dich in eine unlösbare Situation katapultiert, dass du herausfindest, wie die Situation gerade mit Gondor aussieht, dass du am Ende nochmal den mit gespaltener Zunge redenden Gollum hast, der sich da durch die Äste bewegt, während Frodo und Sam fast unschuldig irgendwie hinterherlaufen und sich überlegen, wird man über uns Geschichten erzählen oder nicht? Und weiß nicht, es ist so wirklich, der Herr der Ringe 2 lässt sich da am Ende auf so einen ganz schmalen Grat balancieren und du willst dich nicht nach links und rechts beugen und eigentlich könnte Dune auch so ein Film sein, der dir dieses Gefühl gibt, auch weil er unfassbar düster endet. Das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich begegne dem mit einer seltsamen Gleichgültigkeit.
Ja, ich frage mich auch, inwiefern das ein Problem der Vorlage und inwiefern das ein Problem von Villeneuves Interessen und vielleicht auch den Interessen, die dann abfärben auf die Drehbuchautoren ist, weil mal wieder ein Avatar-Vergleich. Nein, aber Avatar, Star Wars kann man vergleichen, aber Avatar Way of Water finde ich insofern interessant, weil er eben auch im Grunde nochmal der erste Film ist, nur größer, also man wird in eine neue Welt eingeführt, lernt alle Regeln kennen, es dauert alles doppelt so lang und Wale sind auch dabei und man hat sogar denselben Bösewicht wie im ersten Film, weißt du, also man kann nicht sagen, dass das grundsätzlich ein Problem ist und einen Film schlechter macht, weil Avatar 2 halt für mich zumindest tausendmal besser ist als der erste Teil. Aber wenn du jetzt sagst, dass man diese Redundanzen hat und gleichzeitig auch kalt gelassen wird von der Geschichte, dann kann ich das absolut nachvollziehen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass der Dune-Story, aber vielleicht auch Villeneuves Interessen, das fehlt, was Star Wars, Avatar, Spider-Man, Herr der Ringe haben, nämlich, um jetzt Dom Toretto zu zitieren, Family. Also, oh. Weißt du, also weil im Kern von Herr der Ringe ist die Freundschaft von Sam und Frodo so. Im Kern von Avatar ist ein Familienfilm und im Avatar 1 ist ein Liebesfilm und Teil 2 ist ein Familienfilm. im Kern von Star Wars ist die Geschichte von jemandem, der sich nach seinem Vater sehnt und dann erkennt, dass das ein Problem ist, weil der Vater nicht seinen Vorstellungen entspricht. Und dann im Kern von den Prequels ist dann eben die Liebesgeschichte wieder. Im Kern von Spider-Man, von Sam Raimi ist auch die Liebesgeschichte, aber auch die Schuld am Tod der Vaterfigur. Also es sind immer sehr basale, hollywoodeske Geschichten, die dem allen irgendwie auch zugrunde liegen, sodass man, wenn man Frodo zum Schicksalsberg folgt, nicht nur dieses große Schicksal hat, die Rettung der Welt, bliblablub, sondern man hat auch einfach den Wunsch, dass diese zwei Freunde zusammen da irgendwie lebendig durchkommen. So, das heißt, es wird immer sehr geerdet und das macht ja auch Blockbuster aus. So, deswegen hat man eben auch bei Jurassic Park diese ganzen Vaterkomplexe von Sam Neill drin, um da irgendwie das Menschliche zwischen das CGI und die animatronischen Dinos zu quetschen. Und bei Dune, da habe ich das Gefühl, dass das eigentlich die Beziehung von Paul und Chani sein soll. Im ersten Film ist es natürlich auch die Beziehung zwischen Paul und seinem Vater, aber die ist hier sehr zurückgenommen. Da macht, wie du ja auch sagst, glaube ich, Oscar Isaac mehr als das Buch hergibt, also das Drehbuch, sodass du immer ihn vor deinem inneren Auge hast, selbst wenn er eigentlich in dem ganzen Film nur 3 Szenen mit Paul hat oder so. Aber im zweiten Film hast du dann nur noch Chani und Paul, um diese Erdung zu bieten. Dieses, den ganzen Film über wird von Schicksal schwadroniert, das ging mir sowas von auf die Nerven, von Prophezeiungen und so weiter und so fort. Aber im Kern ist Junior die Story von jemandem, der eben sein Haus verlassen hat, sich verliebt in jemanden, der eigentlich sein Feind sein müsste, aber dann dadurch auch die Rettung findet, aber dann doch wieder zum Kolonialherrn wird und dadurch diese Liebe betrügt. Er will eben nicht die Fremen befreien, sondern die Welt erobern.
What if Jack Sully but evil?
Genau. Und das kommt bei mir auch überhaupt nicht in dem zweiten Teil an, weil Chani als Figur eigentlich nur so eine Reflexionsfläche von Paul ist, weil sie den ganzen Film über natürlich viel mehr Einstellung hat als im ersten, aber es sind eben im Wesentlichen auch Reaction-Shots. Es geht immer darum, oh mein Gott, was ist aus Paul geworden oder was ist Paul im Begriff zu werden, Aussicht von Chani? Was macht er mit den Fremen, Aussicht von Chani? Was Chanis Ding ist, ist vor allem Paul. Darüber hinaus hat sie kein Profil. Und das ist eben so das Problem. Es gibt ganz, ich glaube, 2 Szenen, die sind wirklich wunderbar, aber dann eben auch sehr verkürzt, wo du das Gefühl hast, oder wo ich zumindest das Gefühl habe, da könnte mehr draus draus wachsen. Und das ist eben das eine, wo sie ihm die Tanzschritte zeigt und sie in quasi parallelen Bewegungen über den Sand sich fortbewegen. Und das halt wirklich, das könnte eine ganz schöne romantische, liebevolle Szene in den Händen von jemand anders sein, aber nicht in den Händen von Villeneuve. Und dann gibt's eben sowas, wo sie mehr oder weniger einfach zusammen rumsitzen und übers Leben philosophieren. Und da war ich auch ein bisschen berührt so, weil es sind ja auch 2 talentierte Schauspieler. Ich meine, im Grunde ist das ja auch das, wofür Chalamet gecastet wurde, dass er sowas kann, in kleinen Szenen so große Gefühle auch zu suggerieren. Aber in dem Film selbst ist das ja, also jetzt in Dune 2, ist die Chani-Figur ja keine ebenbürtige Figur. Sie ist ja nur da, um Paul für uns verständlicher zu machen oder erschreckender vielleicht auch, so dass sie dann am Ende auch ihr der Part-Moment bekommt, wo sie nur noch von der Ferne sehen kann, wie er irgendwie da durch den Raum läuft und dann geht gedanklich gesehen die Tür zu und sie gehört nicht mehr dazu. Man kann den ganzen Film groß über die Mythologie dieser Story reden, aber man braucht etwas, um das anschlussfähig zu machen, wenn du einen Blockbuster drehst. Und das macht er ja hier. Er dreht ja einen Blockbuster und da fehlt mir der Anschluss. Das ist alles nur abstraktes Gedöns, was da über Fundamentalismus und Politik gelabert wird, ohne sich da wirklich auf die menschliche Ebene da hineinzustürzen. Was macht das eigentlich mit Menschen? Was macht das, was Paul tut mit den Fremen? Keine Ahnung, die lernen wir nicht kennen, außer eine und die ist nur dazu da, um zu sterben. Also, ich weiß es nicht. Das fand ich sehr enttäuschend.
Ich merke das immer, das eine Mal, wo ich gesehen habe, die Szene, auch eine Thronsaal-Szene eigentlich. Also eigentlich wäre hier ein Last Jedi möglich gewesen. mit einer Thronsaal-Szene, die ich wachrüttelt, wenn Paul dann doch auf einmal so sagt, naja gut, und jetzt heirate ich halt Florence Pugh und Zendaya dann auch so einen schockierenden Blick hat. Und dann denke ich immer, warum oder das ist so, ich hatte das Gefühl wirklich, entweder habe ich einen Sekundenschlaf gehabt, der Film ist irgendwie 10 Meter schnell weit gesprungen. Ich habe irgendwas verpasst, woher kam das denn jetzt? Warum spüre ich das nicht? Warum ist das nicht so eine Szene wie zwischen MJ, Harry und Peter oder so? So wenn Tobey Maguire, Kirsten Dunst und James Franco ihr Melodram in Spider-Man haben. So weißt du, ich gucke die Spider, klar, ich meine, wenn Doc Ock gegen Spider-Man kämpft, das ist ein Blockbuster 9 plus Ultra Augenblick, der sich wirklich sehr schwer in anderen Filmen finden lässt. Aber ich glaube, ich gucke die Spider-Man-Filme auch deswegen, weil da diese ganzen kleinen Szenen drin sind, wenn, weiß nicht, sie sich da zum Burger essen oder sowas verabreden. Ich meine, das ist jetzt ein sehr naives Bild übertragen auf Arakin, wo man, glaube ich, sowas nicht unbedingt machen kann. Aber deswegen finde ich es eigentlich sehr schön, dass du diese Szene genannt hast, wo sie gemeinsam diese Schritte gehen oder so. Das ist, glaube ich, wo der Film am ehesten hinkommt, der Beziehung zwischen den beiden, was sehr, sehr echtes einzuhauen. Und bei Dune 1 funktionieren für mich viele dieser emotionalen Sachen und auch, keine Ahnung, Blade Runner bin ich immer wieder beeindruckt. Also es liegt nicht an der Art und Weise, wie Denis Villeneuve das inszeniert, weil er ist ja schon eher jemand, der strenges, abstraktes, der Stille für sich sprechen lässt, der große Wände für sich sprechen lässt, der irgendwie ein ungemütliches Licht oder so für sich sprechen lässt. Das ist ja, also bei Blade Runner habe ich da überhaupt kein Problem, mich da irgendwie in die emotionalen Sachen einzufinden, obwohl er ja da sogar eine Figur hat, die ja erstmal komplett abgekapselt ist von sowas wie einer offensichtlichen Gefühlsregung. Also der Ryan Gosling läuft da ja auch durch den Film und ist erstmal ja wie so ein Replikant halt. Aber auch Replikantenträumen habe ich irgendwo gehört. Und ja, ich bin echt ein bisschen verblüfft, dass der Dune 2 so betäubt irgendwie ist.
Wollen wir das mal mit Anakin vergleichen? Weil das ist ja wahrscheinlich der eheste, so der nächste Vergleichspunkt. Weil das, was ich enttäuschend an Dune 2 finde, ist ja nicht, dass der erste in mir so große Erwartungen geweckt hat an den zweiten, sondern dass ich halt eine grobe Vorstellung davon hat, wo die Geschichte von Paul Atreides hingeht. Und dass er ungewöhnlich ist für einen großen Blockbuster, dass so eine Geschichte überhaupt mit 200 Millionen Budget knapp erzählt wird, weil es eben eine sehr, sehr düstere Story ist. Und das hing ja von vornherein über dem Projekt. Wie meistern sie das? Und da gehen sie ja nicht, oder das sparen sie ja nicht aus, was ja im Lynch-Film durchaus passiert, sondern sie gehen das sehr, sehr frontal an. Aber der Wandel zur dunklen Seite von Paul, der ist ja eigentlich wie so ein Selbstläufer, ne? Man hat keinen Moment der tragischen Verwicklung, der ja eigentlich zu solchen Geschichten gehört. So ein Moment, wo man denkt, ach Paul, du stehst vor einer Weggabelung, warum musstest du unbedingt nach rechts gehen? Sondern er wird halt dahin gedrängt und dann trinkt er den Red Bull oder was es da ist und dann verwandelt er sich in Imperator Paul und gut ist, oder? Das war doch jetzt der Film.
Er trifft halt auch generell wenig Entscheidungen im Film, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dieses ganze Pauls Bürde ist einfach erstmal nur da zu sein und halt Dinge durchzumachen, und zu dem Durchmachen gehört von, er kommt mit seiner Familie nach Arrakis, er muss mitkriegen, wie sein Vater stirbt, er muss sich kurz drauf einlassen, was die Fremen so den ganzen Tag machen. Aber weißt du, so, es ist wie so ein Ladebalken, es funktioniert halt früher oder später. Manchmal ist er in 30...
Naja, außer du bestellst Tickets bei einem Festival, yeah, der Ladebalken, yeah, okay, aber ist nicht so verlässlich.
Ja, aber früher oder später kommst du an irgendeinem Ende an, egal ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes ist. Und es passt ja vielleicht so ein Festival von, du bist 2 Stunden in der Warteschleife und dann ist es eine absolute Katastrophe. Eigentlich ist das Dune zusammengefasst, so, weißt du, wir sind jetzt 4 Stunden oder eigentlich schon 5 oder 6 Stunden in diesem Dune-Epos drinne und der Ladebalken ist gerade eigentlich am Ende angekommen und es stellt sich raus, die Ticketbestellung ist komplett abgestürzt. Wir sind im Faschismus gelandet. Das ist der schlimmste Mensch auf dem Planeten geworden. Anakin ist da fast schon... Ja, nee, Anakin ist auch nicht unschuldig, aber...
Wolltest du gerade sagen, Anakin did nothing wrong?
Ja. Naja, ich meine, so Hayden Christensen muss man immer ein bisschen beschützen, habe ich das Gefühl, aber ja.
Aber willst du nicht auch die Jünglinge beschützen, die er umbringen?
Ja, hat George Lucas jetzt auch nicht so gute Arbeit geleistet, dass ich die, ja, nee, ich meine, das ist schon eine Feststellung.
Hast du Mitleid mit dir?
Ja, nein. Nee, ich glaube, das ist ja eigentlich sogar das Beste von, wenn wir drüber reden, dass eben Paul ist halt einfach der Ladebalken, weißt du, entweder geht er schnell oder langsam, aber er geht halt einfach irgendwie und es ist völlig uninteressant, wie dieser Ladebalken vorwärts geht, weil ein Ladebalken so mit eine der Sachen auf der Welt ist. Während Anakin, was der ja alles durchmacht, das ist ja absoluter Wahnsinn. Das fängt ja schon in dieser oft auch mimifizierten Szene, dieser Halb-Seduction, Halb-Nicht-Seduction-Szene in Episode 2 an, wo er und Padme da an dem Kamin sind und allein die Outfits, die sie tragen, ja irgendwie so eine ganz andere Sprache sprechen als das, was irgendwie aus ihrem Mund rauskommt. Und also allein so eine Szene, wo du eigentlich da sitzt und dir irgendwie die Haare rauchst von, oh mein Gott, mach doch irgendwas, Hilfe, George, rette sie. Und keine Ahnung, dann hast du irgendwie den dritten Teil, der noch mehr in dieses Melodramatische reingeht und ihn auch in so wirklich zwischen die Fronten katapultiert. Er hat ja irgendwie seinen besten Freund, den Kanzler, der ja eventuell der schlimmste Mensch in der ganzen Galaxis ist, aber er hat auch seinen zweitbesten Freund, den Obi-Wan. Aber vielleicht ist der Obi-Wan doch mehr auf der Seite der Jedi und die Jedi geben ihm nicht den Status, den er haben will, und eigentlich will er doch nur die Liebe seines Lebens retten. Und also so, weißt du, Anakin wird ja von einem Dilemma ins andere gejagt. Das ist ja, und Paul hat irgendwie nichts davon. So, Paul ist so ein, der ist fast noch isolierter als die Ryan Gosling-Figur in Blade Runner, und ich glaube, deswegen saß ich dann am Ende in Dune drin und war irgendwie schockiert, weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, was genau mit Paul wirklich passiert, und das ist ja absoluter Wahnsinn, dass dieser Blockbuster auf dieser Note endet. Also wie soll ich denn hier jetzt rausgehen? Das ist ja so hoffnungslos, so aussichtslos. Wir sind wirklich in der tiefsten Höhle von Arrakis angekommen, und selbst der komplett gottverlassene Harkonnen-Planeten mit seinen maximal befremdlichen Dingen, die hinter jeder Ecke, hinter jedem düsteren, weiß nicht, Spalt oder so warten, wirkte irgendwie noch lebendiger als da, wo Dune 2 am Ende da ist. Und das meine ich jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr positiv, aber trotzdem war ich dann auch nicht wirklich involviert und berührt von der ganzen Sache. Und das ist ja irgendwas, was George Lucas schon eher mit der Hingabe eines James Camerons umgesetzt hat, dass er gesagt hat, und wenn ich Anakin in die Hölle schicke, dann wird das auch ziemlich genauso mit Lavabächen und schmerzverzerrten, brennenden Gesichtern und so weiter aussehen, wo, oder allein sowas, was Obi-Wan ihm dann Ende hinschreit, so, keine Ahnung, du warst mein Bruder, ich habe dich geliebt oder so. Überleg mal so einen Satz, dass den irgendjemand in Dune sagt, das ist ja völlig unmöglich.
Ja, da ist eben so eine repressive Grundstimmung, was Emotionen angeht. Da habe ich manchmal auch den Eindruck, dass der ganze Film sich anfühlt wie diese Prüfung, wenn Paul seine Hand in den Kasten steckt.
Aha, ja.
Das Franchise ist bemüht, ebenso keine Regung zu zeigen, weil sonst die Nadel des Kitsches und der Soapigkeit der Seifenopern-Gefahr sozusagen, die sticht. Also es war auch sehr ausdruckskräftig dann die Szene, wo Chani dann irgendwie ihre Tränen weinen muss, so was die Fremen sich ja komplett unterdrückt haben, weil man darf ja kein Wasser verschwenden. Und so fühlt sich manchmal der ganze Film an. Es ist nur eben dann das Problem, dass wenn es diesen Ausbruch gibt, wenn Chani weinen muss, um ihrem geliebten Paul mit dem Energy-Drink der Sandwürmer, der da rauskommt, das Leben zu retten, dass das dann eben auch wieder wirkt wie der logische Schritt in der Prophezeiung, weil alle stehen drumherum und sagen, ja, es passiert so. Und vor allem Stilgar, der sagt, yes, girl, der Lisan Al-Ghaib ist da und gibt die nächste Bestätigung, dass er wirklich der Messias ist und so. Also alles ist wie so eine, alles wirkt so wie abgehakt, ne? Also du sagst Ladebalken, auf mich wirkt es auch wie so eine Checklist, die man ja erstellen kann, und dann kommt man das Häkchen rein und jetzt das Häkchen, und es ist aber alles sehr geradlinig, und das letzte Häkchen ist, Paul wird ein megalomanischer genozidaler Imperator im Grunde, darauf endet der Film ja. Wer schickt alle in den Krieg, in den Dschihad, in den Heiligen Krieg, wie es im Film heißt, weil man Angst hat vor den Begrifflichkeiten. Und das ist schade, weil die Gedankenwelt von Dune finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass sie darunter so diese Gedankenwelt, die politischen Ideen, die in Dune stecken, der Umgang mit dem Kolonialismus, die hier ja wirklich eigentlich an Paul, der ja an Paul durchexerziert wird, dass das alles darunter leidet, dass sehr, sehr viel Gewese um die großen Ideen dieses Franchise gemacht wird innerhalb auch dieser Filme. Aber dadurch, dass sie in einem Kern die Angst vor Gefühlen verfolgt, vor Affekten, vor Dingen, die man nicht kontrollieren kann in diesem sehr stark kontrollierten ästhetischen Gebilde, dass dadurch eben auch die großen Gedankengebilde umherum, die Ideen, die philosophischen Ideen dieses Franchise, die ja auf Ferber zurückgehen, dass die darunter auch leiden. Es fällt mir immer schwer, irgendwas an den Sequels von an den Prequels von Star Wars zu loben, aber der Untergang der Republik und der Aufstieg des Faschismus, der funktioniert eben in den Prequels auch, weil du die Geschichte von Anakin hast, an dem das abgearbeitet wird. Warum sich jemand der Gewalt zuwendet. Das ist nicht sonderlich glaubhaft und ich finde auch nicht besonders gut gespielt in diesem Film. Aber das ist halt essentiell, weil sonst, wenn du nur die Figur des Imperator hättest, dann wärst du, das wäre eben dann eben nur ein bisschen einseitig. Du brauchst auch den Normalo, der verführt wird. Und Paul wird nicht verführt. Paul geht in seinen Ladebalken von Anfang bis Ende, um in deinem Bild zu bleiben. Und alle, die noch nie für die Berlinale Tickets bestellen mussten, für also insbesondere Pressetickets, die wissen, haben, glaube ich, keine Ahnung, wovon wir sprechen, aber da ist immer ein Ladebalken und da ist ein Männchen drin. Und beim ersten Tag, wenn alle zum ersten Mal Tickets bestellen, ist das oft schon Weltuntergangsstimmung gewesen. Dieses Männchen, das einfach nicht ans Ende gelaufen ist. Dune Part 2. Fazit, Matthias.
Ja, ich wünschte, ich wäre Dune Part 2 in einem anderen Leben begegnet. Ich weiß nicht, ich finde mein Verhältnis zu diesem Film sehr seltsam. Auch irgendwas, was mich beschäftigt, dass ich da nicht reinkomme in das, was der Film ist. Und mir fällt es halt auch sehr schwer. Und eigentlich habe ich damit nie ein Problem, mir einen Film nochmal im Kino anzuschauen. Aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Und deswegen ist Dune, wo ich eigentlich dachte, ja klar, das wird potenziell der Film des Jahres oder einer der Filme des Jahres, ist irgendwie auf einmal sowas ganz Haderndes für mich geworden. Ja, muss ich mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Das ist mein Fazit. Prinzipiell aber schon geil, wenn so Raumschiffe wieder landen auf dem Planeten. Also da, ja, das erklärt meine hohe Wertung auf Letterboxd, falls das jemand fragt.
Wie viel hast du denn gegeben?
Ich glaube 3,5.
Oh.
Ja, guck, das ist, also ich stehe wirklich.
Weißt du, so wie du jetzt darüber gesprochen hast, waren das 2 Sterne.
Ja, genau, und das habe ich eben auch, also ich meine, du bist jetzt die Person, glaube ich, mit der ich am längsten über Dune und oder diesen ganzen Komplex Dune Part 2, die Fortsetzung, die gerade jetzt im Kino ist, gesprochen habe, und ich habe bisher auch noch nicht irgendwas Ausführliches oder so zu dem Film geschrieben, deswegen fand ich das gerade auch ganz interessant, aber ja, ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass das Dune 2 Teil einer Krise 2024 von mir wird. Aber jetzt bin ich hier und versuche herauszufinden, was das bedeutet.
Ja, also mein Fazit ist, stell dir vor, du bist ein Regisseur und du hast die Gelegenheit, gigantische Würmer durch ein Meer aus Sand zu jagen und das in allen Formen zu inszenieren, die dir freistehen, weil du irgendwie 190 Millionen Dollar dafür bekommen hast. Und es sieht so belämmert und langweilig aus wie in Dune 2, dann bitte begebe dich in die Shame-Ecke, und dann stelle ich jetzt auch Villeneuve rein, weil das, was mich wirklich am meisten enttäuscht hat an diesem ganzen Film, ist, wie lustlos er die Wurmritte inszeniert, wie klein und staubig das alles aussieht. Und das habe ich hier schon auf manchen Quadratmeter im Görlitzer Park interessanter gesehen. Also bitte, wenn ich diesen Film in einem Bild zusammenfassen müsste, ist das wirklich der absolut unterwältigende Wurmritt, der erste von Paul, aber dann auch alle anderen, wo ich immer das Gefühl habe, also ein Elektrobus kann ich mal ästhetischer mir vorstellen, als was hier mit diesen Würmern passiert in Dune 2. Und da habe ich mir dann wirklich, und das ist dann auch der letzte Vergleich, da habe ich mich dann zurückgeträumt in Avatar 1, den ich jetzt auch nicht so wahnsinnig mochte, aber in den ersten Ritt da von Sully auf seinem, was auch immer das ist. Und das ist alles so viel aufregender und abenteuerlicher und größer, weil eben der eine Regisseur keine Angst davor hat, sich in den Abgrund zu stürzen, während der andere sehr, sehr viel davor, Angst davor hat, offensichtlich. Dune 2, ein Film der Angst, würde ich sagen, ist mein Fazit. Thank you. Ja, Movies are Messages from the Deep. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du nicht über Dune 2 schreibst?
Ja, ihr könnt mal in meinen Blog reinschauen, das Filmfilter. Da steht definitiv nichts zu Dune 2. Weiß gar nicht, was da ist. Ah ja, da ein Twister, auch schon wieder irgendwie aus so einer ganz anderen Zeit. Aber auch erst einen Monat her. Naja, egal, da habe ich über Twister geschrieben. Das ist ein Blockbuster, der mich richtig aufgerüttelt hat. Ansonsten könnt ihr meine Texte bei Moviepilot lesen oder ihr könnt mir bei Twitter folgen unter @Bibelbrooks mit 3e.
Ja, ich stelle mir jetzt Jan de Bonds Dune vor oder vielleicht auch Randy Harlins Dune und begebe mich in dieses Gedanken. Gewilde, das mir, glaube ich, sehr viel Spaß macht. Bis dahin könnt ihr mich auch bei Twitter als Jenny Jecke lesen, bei Letterboxd als Jenny Jecke folgen, Movieplot natürlich, und ich war in zwei Podcasts, die ich an dieser Stelle bewerben kann, und zwar habe ich über das Phänomen, nee, habe ich noch gar nicht, das kommt erst am Mittwoch raus, verdammt, aber am Mittwoch kommt eine Folge raus von Streamgestöber, die könnte sich um Yellowstone drehen. Mal schauen. Viel Spaß damit. Und ich habe aber auf jeden Fall schon gesprochen im Leinwandliebe-Podcast über The Zone of Interest. Das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, einfach mal so lange über diesen Film zu sprechen, den ich dafür auch extra nochmal geschaut habe. Und wenn ihr die Wahl habt, würde ich sagen, schaut euch lieber The Zone of Interest an als Dune 2. Und das ist mein Fazit zu diesem Podcast. Nochmal das zweite Fazit. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr diesen Podcast hört und gerne noch weiterempfehlt. Und wir hören uns ansonsten beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jecke. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.